Ihr Lieben, herzlich willkommen heute Morgen hier zum Gottesdienst. Wir wollen uns einen Bibeltext lesen, den Johannes geschrieben hat. Johannes, der Jünger unseres Herrn. Johannes, 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Johannes, ein Apostel innerhalb der Apostelgemeinschaft, Verantwortungsträger, Säule in der Gemeinde in Jerusalem. Einer, von dem uns einiges in der Bibel aufgeschrieben ist und überliefert ist, hat ein Evangelium geschrieben. 3 Briefe sind uns von ihm abgedruckt. Die Offenbarung hat er geschrieben. Also wir erfahren recht viel von ihm und über ihn auch. Seine Briefe so lesen oder die auch in dem Johannesevangelium immer wieder mal hineinschauen, die werden bestätigen, dass diese Meinung oder diese Bezeichnung für Johannes als er ist ein Apostel der Liebe zutrifft. Er spricht oder hat als Hauptthema die Liebe Gottes. Wir singen von Jesus, er erzählt von Jesus, er spricht von ihm. Er hat wie einen roten Faden durch seine ganzen Schriften hindurch dieses Thema. Jesus Christus, die Liebe. Und da beschreibt er uns die Liebe zu Christus. Er beschreibt die Liebe von Jesu zu uns. Und er beschreibt auch oder benennt auch die Liebe, die in irgendeiner Weise sichtbar werden soll im Umgang miteinander und untereinander. Er bezeichnet sie als ein Kennzeichen auch des echten, gelebten Glaubens. Irgendwo sollte es sichtbar werden und sagt, es wird in dieser Form, in dieser Art sichtbar. Wir wollen aus dem 1. Johannesbrief ein paar Verse lesen, aus dem 4. Kapitel. Der 1. Brief des Johannes aus dem Kapitel 4. Wollen wir, oder lese ich euch ein paar Verse vor, die Verse 7 bis 13. Geliebte, schreibt er da, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Und vielleicht den 13. und 14. Vers noch. Hierin erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Denn wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Der 1. Johannesbrief beschreibt, oder in dem 1. Johannesbrief beschreibt Johannes eine Situation in den Gemeinden, wo es richtig geknirscht hat. Es war eine Zeit, wo einfach ein antichristlicher Geist in den Gemeinden versucht hat, Fuß zu fassen. Ein Geist, der wider Gott ist, gegen Gott ist, der gegen den Geist Gottes, den er gegeben hat, kämpft und streitet und ankämpft. Es gab Diskussionen und Streit über den Glauben, über die Grundlagen des Glaubens. Johannes sagt nicht, ihr dürft keine anderen Meinungen haben, ihr dürft nicht unterschiedliche Ansichten haben, aber das zu praktischen Dingen, zu alltäglichen Dingen. Er sagt aber nicht grundsätzlich. Wenn jemand Jesus Christus als nicht im Fleisch gekommen euch einreden will, dann lehnt das ab. Dann diskutiert nicht weiter. Er macht es auch nicht. Er in seinen Briefen, das werden wir, oder wenn ihr mal nachlest, werdet ihr merken, er setzt sich nicht auseinander mit diesen Theorien, mit diesen Überlegungen, weil er sagt, da gibt's nichts zu diskutieren. Das ist eine klare Ansage. Entweder er ist Sohn Gottes gekommen, auf die Welt, auf die Erde, oder nicht, fertig. Und über alles andere, geistliche Sphären oder ähnliches, müssen wir nicht reden. Und über diese Dinge und über die praktische Auslebung hat es eben in den Gemeinden nur wieder mal Diskussionen und Probleme gegeben. Und das sind Dinge, die vielleicht uns auch nicht ganz unbekannt sind, weil unterschiedliche Ansichten einfach auch aufeinander treffen. Aber er sagt, ihr Lieben, es ist ein Wunsch, dass wir miteinander auskommen, dass wir miteinander zurechtkommen, dass wir, das sind ja Menschen, die er zum Teil gekannt hat aus den Gemeinden, von denen ihm berichtet wurde, sagt er, dass wir die Möglichkeit haben, einfach gemeinsam unterwegs zu sein. Dass nicht jeder in eine andere Richtung rennt und läuft. Ja, erstaunlich, dass sich manches wiederholt in der Geschichte. Wo einfach Gemeinden auseinandergehen und verschiedene Wege gehen, verschiedene Prioritäten setzen. Er will sie also ermutigen in seinen Briefen, ermutigen und ermahnen zu gegenseitiger Wertschätzung. Weil er sagte, wisst ihr, wenn ihr lieblos miteinander seid, dann werdet ihr unglaubwürdig. Keiner glaubt doch, dass ihr einen Gott verkündet, der Liebe ist. Es glaubt euch doch keiner, wenn ihr euch ja nicht mögt, dass es einen Gott gibt, der wirklich vergibt und zudeckt auch. Ihr seid meilenweit von Gott entfernt, sagt er, denn Gott ist Liebe. Die Liebe ist aus Gott, denn die Liebe ist aus Gott, haben wir in den ersten Worten gelesen. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Hier werdet ihr vielleicht sagen, oh, weißt du, was redest du uns hier ein? Wir sind doch gar nicht lieblos miteinander. Wir gehen doch gar nicht lieblos miteinander um. Wir gehen uns einfach nur aus dem Weg. Wir haben zwei Türen. Und wir vermeiden das, dass wir uns da begegnen. Und jeder geht aus seiner Sache. Und du kannst doch nicht sagen, dass das lieblos ist. Das ist einfach, wir sind tolerant. Wir sind, ja, wir akzeptieren den anderen einfach. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Ob das nicht doch im Hintergrund nur ein Ausdruck der Lieblosigkeit ist. Dass wir einfach die Gemeinschaft meiden und nicht leben. Interessant ist, das erste Wort, was er gesagt hat, hat mir vorgenommen, ich dachte, willst du mal aufpassen, wie der Klaus uns heute anredet, wenn er uns begrüßt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch doch nicht gemerkt, ich habe nicht richtig aufgepasst. Aber meistens sagt er, wenn wir so uns ansprechen, liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Zuschauer, macht Johannes alles nicht. Er fasst alle zusammen in einen großen Sack, bindet zu und sagt, Geliebte. Geliebte. Egal, aus welchem Hintergrund du kommst, egal wo du sitzt, ob hinten oder vorn, egal ob du zu Hause zuguckst, Geliebte. Er macht keine Differenzierung. Er unterscheidet nicht. Er sagt, jeder ist geliebt von Gott und deswegen seid ihr hier, weil er uns als solche versteht. Ich dachte, was gibt's denn da für ein Beispiel in unserem Umfeld, wo man das vielleicht erklären kann? Und da dachte ich, wir haben ja ein paar Experten unter uns, die sich mit Autos auskennen. Da dachte ich, das passt doch genau zu diesem neuen Autokennzeichen. Die Autos haben ja, wir wissen das, ein Kennzeichen, Nummer. Und da gibt's jetzt Autos, die haben ein E hinten dran. Als letzten Buchstaben ein E. Da dachte ich, genau das trifft's. Dieses E ist unabhängig von dem Kennzeichen der Stadt, ob nun C oder L oder Freiberg oder Flöha oder was auch immer. Das E ist auch unabhängig von dem Motor, der drin ist. Also, früher war ja das, andersrum gesagt, früher war es ja so, dass jedes Auto, oder ich nicht erkennen konnte, am Kennzeichen, was es für eins ist. Ob es ein Dieselauto war, ob es ein Benziner war, ob er mit Erdgas gefahren ist. Wusste ich nicht. Es war also überhaupt nicht erkennbar. Wisst ihr? Und jetzt wissen wir, es steht ein E dran. Das sind alles Autos, egal wie groß oder wie klein sie sind, die haben einen gemeinsamen Motor, also einen Elektroantrieb. Das ist für alle gleich. Und, ihr müsst mich berichtigen, wenn ich was Falsches sage jetzt, und sie haben alle den gleichen Kraftstoff. Also nicht mehr Diesel und E10 und E5 und AdBlue und Super Plus. Alle haben den gleichen Kraftstoff, Strom. Ohne dem geht's nicht. Und dachte ich, das ist vielleicht in Bezeichnung oder ein Begriff Geliebte. Das alles zusammengefasst. Dieses E, dieses G wie Gustav, Geliebte, was uns alle einigt. Wir haben einen gleichen Motor, Jesus Christus. Wir haben den gleichen Treibstoff, den Heiligen Geist. Und ob wir dann so oder so leben, ob wir hier oder da wohnen, das hat keine Bedeutung. Deswegen fand ich das so schön von Johannes. Da macht einen Begriff, Geliebte. So fasst er alle zusammen. Und der erste Punkt, den ich euch jetzt sagen möchte, ist der, dass die Liebe, das Wesen Gottes, ein Kennzeichen unseres Lebens sein sollte. Johannes fällt hier gleich mit der Tür ins Haus. Geliebte, lasst uns einander lieben. Also ohne große Vorrede, ohne große Anlauf, ohne große Einstimmung. Geht gleich vorwärts. Lasst uns einander lieben. Ja, lasst uns einander lieben. Das ist eigentlich das Ziel vieler. Und es werden große Paraden abgehalten und Feste gefeiert, wo das nach außen sichtbar sein soll. Wir lieben uns doch alle. Das ist doch irgendwo drin in uns. Keiner möchte doch Streit. Keiner möchte Ärger haben. Keiner möchte benachteiligt sein. Lasst uns einander lieben. Und ich werde sagen, natürlich, das mache ich doch in meinem Beruf. Ich liebe die Menschen, die Kranken, die ich betreue. Ich liebe die Alten, die Pflegebedürftigen, die ich betreue. Manche sagen, ich liebe meine Arbeit, gerne gehe ich dahin, macht mir Freude, ich bin dabei. Der Begriff Lieben ist ja recht häufig in unserem Sprachgebrauch auch. Aber ich muss euch fragen, brauche ich dazu wirklich Gott, um meine Arbeit zu lieben? Brauchen das medizinische Personal, brauchen sie Gott, um ihre Arbeit zu machen? Haben Sie Gott, um Ihre Arbeit zu machen? Wenn ich jemanden auf der Straße begegne, ihn unterstütze, weil er irgendwie gerade ein Problem hat, Ausdruck der Liebe, ja, muss ich da unbedingt Gott dazu haben? Ist das unbedingt nötig? Ich habe gedacht, interessant ist dieser Antrieb, den wir so haben, anderen was Gutes zu tun, ihnen Liebe zu zeigen, ob das nicht eine Verbindung auch sein könnte oder ein Hinweis sein könnte auf den Schöpfungsgedanken Gottes. Er hat uns nach seinem Bild gemacht damals und er steckt irgendwie noch drin. Also ich weiß es nicht, ich bin kein Experte, aber meines Wissens nach können Tiere nicht lieben. Die haben zwar ein soziales Verhalten, vielleicht in der Gruppe, aber ich weiß nicht, wenn die Kühe hinter unserem Haus am Zaun mich angucken, von Liebe ist da nichts zu sehen. Eher wollen die mal ein Stück Apfel haben oder Gras zum Fressen. Aber, und ich muss auch sagen, ich habe auch keine Liebe ihnen gegenüber. Ne? Das merken wir, den Unterschied zwischen uns Menschen und den Tieren. Und wer sagt, es ist alles eins. Ich denke, an dem Punkt könnte er vielleicht mal drüber nachdenken. Liebe ist ja wichtig für uns, ist Fundament für Freundschaften, für unsere Ehen. Liebe, die Basis der Liebe, die Basis der Ehe. Es ist Antrieb für helfenden Dienst und sie bewirkt auch Verstehen von anderen, Geduld, Freundlichkeit, manchmal auch Dankbarkeit. Nicht immer. Manchmal wird Liebe auch gar nicht so dankbar angenommen. Anerkennung. Was ist aber, wenn der andere nicht so reagiert, wie ich es erwarte? Ja, ja, also die Eltern wissen das ganz bestimmt. Sie wollen dem Kind was Gutes tun und das ist, reagiert ganz anders, weil es sich was ganz anderes vorgestellt hatte. Oder auch andere Leute, denen wir begegnen, denen wir im Kontakt sind. Wisst ihr, was da unser Herr Jesus gesagt hat im Matthäus-Evangelium? Seid da nicht enttäuscht, wenn so was ist. Wisst ihr, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, schreibt, sagt er, welchen Lohn habt ihr? Das machen alle. Die lieben, die sie auch lieben. Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr besonders? Das machen die anderen auch. Die grüßen sich auch und sind freundlich miteinander. Das ist nichts Besonderes. Wir müssen uns fragen, was ist denn meine Motivation? Was motiviert mich, hier anders zu reagieren? Will ich lieber meine Ruhe haben? Eine Schwester aus unserer Gemeinde hat mir das erzählt. Sie hat einen Besuch gemacht bei einer alten Dame und hat ja praktisch auch ein Stück Sympathie, Liebe entgegengebracht. Das ist ein Aufwand. Da muss ich mich aufmachen, ins Auto setzen oder in die Straßenbahn setzen oder wie auch immer. Da muss ich Zeit investieren, vielleicht ein paar Blumen noch kaufen oder abschneiden im Garten. Da muss ich mich einsetzen. Das ist etwas, was Aufwand macht. Und wenn ich sage, das will ich nicht, ich will hier meine Ruhe haben, dann kommen wir an dem Punkt nicht weiter. Liebe, die Johannes hier meint, hat eine andere Basis. Er sagt uns nicht, und das ist interessant, die Liebe kommt aus Gott, nicht Liebe ist Gott. Könnte jemand sagen, ach, ich liebe doch und ich bin doch so ein freundlicher Mensch und da komme ich doch in höhere Sphären, da bin ich doch wer Besonderes, da bin ich doch was Extras. Nein, so sagt Johannes, das ist verkehrt rum gedacht. Nicht die Liebe ist Gott, sondern Gott ist die Liebe. Die Liebe Gottes ist nämlich ausgegossen in uns, in unsere Herzen. Und von daher, das motiviert mich oder sollte mich motivieren von innen heraus. Seine Liebe, die er ausgegossen hat, orientiert sich nicht an unserem Verhalten. Das ist auch wichtig, wenn wir dem anderen gegenüber begegnen. Ganz vielleicht mal ein bisschen, ja, weil man gerade auf dem falschen Fuß erwischt haben, ein bisschen muffig entgegenkommt. Seine Liebe orientiert sich nicht an unserem Verhalten. Gott ist Liebe. Wenn ich das weiß, könnte ich sagen, das reicht mir doch. Wozu muss ich da Bibelstunden haben? Wozu muss ich mich da mit dem Alten Testament beschäftigen? Wozu muss ich denn die Heilsgeschichte wissen? Das reicht mir doch. Gott ist Liebe und alles ist gut. Ich denke, wir können Gott nicht verstehen, wenn wir nicht auch mehr von ihm wissen. Dieses Hauptsache nett zueinander ist vielleicht zu wenig als Basis. Johannes betont hier den praktischen Teil. Die Finger schmutzig machen. Und das zeigt er uns am Handeln Gottes. Das ist der zweite Punkt, auf den ich jetzt kommen möchte. Er sagt, Lieben hängt mit Wollen zusammen. Wer nicht liebt, sagt er im Vers 8, hat Gott nicht erkannt. Und habe ich gelesen, im Griechischen steht nämlich dort, wer nicht lieben will. Mancher sagt, oh, den kann ich nicht. Mit dem kann ich einfach nicht. Nee, Johannes sagt, wer nicht will. Das gibt es auch. Nicht? Ich will mit dem nichts zu tun haben. Ich gehe zu der Tür raus. Ich will davon nichts wissen. Wer nicht will. Und das ist vielleicht ein Punkt, wo wir uns fragen müssen, ob das vielleicht manchmal in mich ein bisschen, ja, mich ein bisschen steuert, mich ein bisschen, bremst in meinem Tun. Jesus sagt er nämlich ist das größte Zeichen der Liebe Gottes. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Jesus, das Zeichen, Jesus, der größte Beweis der Liebe Gottes. Im Alten Testament wird viel von Gott gesprochen, von seiner Gerechtigkeit, von seiner Treue, von seinem Zorn, von seiner Macht, von seiner Weisheit. Das sind alles Eigenschaften Gottes, aber sie beschreiben nicht sein Wesen. Das ist ähnlich, wie wenn ich aufs Bürgeramt gehe und einen neuen Ausweis beantrage. Da wollen die wissen meine Größe, da wollen die wissen meine Augenfarbe. Ich weiß nicht, was noch alles wissen wollen, Gewicht glaube ich nicht. Verschiedenes. Das sind Eigenschaften von mir, aber sie beschreiben nicht mein Wesen. Und so ähnlich ist das ja auch mit diesen Eigenschaften Gottes. Das sind seine Eigenschaften und das ist so. Ich habe blaugraue Augen oder bin 1,74 Meter. Das ist gegeben, es ist so, aber es ist nicht mein Wesen. Es beschreibt meine Art nicht. Und so ähnlich müssen wir das also auch verstehen. Gott ist nicht Macht. Gott ist nicht Zorn. Gott ist zornig. Er zeigt seine Macht, das ist richtig. Er zeigt auch seine Gerechtigkeit. Er liebt sie, die Gerechtigkeit. Diese Aussage, die Johannes hier trifft, Gott ist Liebe. Ich habe extra mir die Mühe gemacht und habe das nachgeguckt in der Konkordanz. Diese Aussage, Gott ist Liebe, gibt es nicht im Alten Testament. Gibt es nicht. Dort hat sich Gott nicht so gezeigt. Dort war Gott gerecht. Aber sein Wesen, seine Liebe, das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist das Evangelium an uns hier im Neuen Testament. Gott ist Liebe. In Jesus Christus zeigt sich das. Er hat seinen Sohn gesandt. Können wir sagen, ja gut, okay, aber das ist zu allgemein. Nur seinen Sohn gesandt. Er hat seinen Sohn gesandt als Sühnung für unsere Schuld. Er ist damals zu einer ganz bestimmten Zeit in Israel geboren worden, an einem ganz bestimmten Ort. Nicht irgendwo und irgendwie in Gedanken oder in Empfindungen, sondern ganz reale Tatsache. Dort ist also passiert, dass diese Liebe sichtbar wurde von unserem Herrn. Und das ist wichtig. Es muss für mich persönlich werden, dass er uns geliebt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Er ist in diese Welt gekommen, nicht in die schöne Natur, dort unten am Mittelmeer oder in den Bergen, an den Zedern da von Zion oder ähnliches. Er ist in eine Welt gekommen, die voll Finsternis ist, voll Hass, voll Elend. In eine Welt, die im Machtbereich des Teufels ist. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wir kommen gerne irgendwo hin, wenn wir Urlaubsplätze aussuchen. Das kann ich mir gut vorstellen. Dann schaut im Internet und guckt, aha, wie sieht das aus? Wie sind die Häuser? Ne, wie sind die Zimmer? Wie sieht der Strand aus? Oder wie sehen die Berge aus? Danach orientieren wir uns. Gott hat sich anders orientiert, hat gesagt. Dort, wo der Antichrist mächtig ist, wo Finsternis herrscht, dort sende ich meinen Sohn hinein. Dort will ich meine Liebe zeigen. Gott, beziehungsweise Liebe, Gottes Liebe erkennt man am Geben. Am Schulanfänger unter uns, die können das gleich bestätigen, wenn sie an die Geschenke denken, die sie gekriegt haben, da hat sich auch die Liebe der Großeltern und der Geschwister gezeigt. Und wenn wir irgendwie Geburtstag haben, dann wird das deutlich. Liebe zeigt sich am Geben, ohne Berechnung. Liebe zeigt sich aber auch manchmal am Verweigern. Auch das kann Liebe sein. Auch wenn es uns nicht gefällt, dass Eltern aus Liebe zum Kind sie eben mit 10 Jahren noch nicht Auto fahren lassen. Weil das durchaus gefährlich sein könnte. Auch das ist Gottes Wesen und auch das müssten wir akzeptieren. Leben sollen wir haben. Leben will er uns schenken, damit wir durch ihn leben möchten. Leben, nicht existieren. Ich hatte vorhin von der Kuh hinter unserem Haus gesprochen. Das ist kein Leben, das ist einfach Existieren. So sollen wir nicht existieren, sondern wir sollen leben, sollen uns freuen können, sollen dankbar sein, sollen Gemeinschaft erleben miteinander, mit anderen Menschen. Als eine Wiedergutmachung hat er seinen Sohn Jesus Christus geschickt in die Welt. Und das ist nicht eine Geschäftsbeziehung, wo wir handeln können und uns vereinigen können über dies und jenes, das will ich nicht. Sühnung für unsere Sünden aus, Punkt, fertig. Mehr ist da nicht. Der Lohn der Sünde ist der Tod, da ist kein Spielraum drin. Und wenn er uns ermahnt hier zur Bruderliebe, dann ist das das Ziel der Bruderliebe, andere aus dem Tod oder vor diesem Tod zu bewahren und das weiterzugeben und weiter zu sagen. Lasst uns einander lieben, so hat er uns das ja hier gesagt in den ersten Versen. Gottes Liebe ist nicht irgendwie zufällig oder spontan, hat er gesagt, unser Herr, wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich euch. Und wie der Vater uns geliebt hat, finden wir im Alten Testament, da sagt er seinem Volk, ich habe euch je und je geliebt. Das ist ja nicht irgendwann mal eingefallen, beim Frühstück oder beim Mittagessen oder als ich ein Plakat gelesen habe, sondern es ist seine Art, sein Wesen, seine Liebe. Mit ewiger Liebe hat er uns geliebt. Und da ist Jesus, hat er Jesus in die Welt geschickt. Nicht aus, wie ein Politiker vielleicht in seinen Wahlkreis kommt, um dort einfach seine Wähler zu beglückwünschen oder zu ermutigen, sondern er ist hineingekommen, als wir noch Sünder waren. Wir werden dann im Abendmahl daran denken und das auch feiern. Und nun ist die Frage, was hat denn das für Auswirkungen auf uns? Hat es überhaupt Auswirkungen auf uns, außer dass wir hier sitzen und uns das anhören und vielleicht uns darüber freuen und dankbar sind, zu wissen, ich bin von Gott geliebt. Er hat seinen Sohn gegeben für uns. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, im Vers 11, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Und das klingt aber heftig. Wieso bin ich schuldig, den anderen zu lieben, der so ein Stinkstiefel ist? Warum bin ich da schuldig? Das ist nicht der Pferdefuß hier, also ihr müsst was tun und ihr müsst euch einsetzen. Nein, es ist eine recht klare Ansage und keine Beliebigkeit. Und er will uns daran erinnern, dass es unsere Aufgabe ist, weil wir sonst, wir wissen doch, wie schnell irgendwas untergeht, wir drüber einschlafen oder etwas verschlafen und verpassen. Seid niemand etwas schuldig, als einander zu lieben. Das ist ein Dauerbrenner. Wisst ihr, bin jetzt langsam in dem Alter, wo manches nicht mehr ganz so funktioniert. Und der Ohrenarzt hat gesagt, ich brauche ein Hörgerät. Und der Akustiker hat es festgestellt und hat irgendwelche Messungen gemacht. Und tatsächlich, es gibt also ein Defizit. Und ich habe hier so ein Ding gekriegt. Und das ist interessant. Da hat mir jemand eine Empfehlung gegeben und sagte, dort und dort, geh bitte hin und lass dich da beraten. Und das habe ich auch gemacht. Und aufgrund dieses Hingehens, dieses Beratenlassens und des Abschlusses hat diese Firma einen Bonus ausgegeben an denjenigen, der mir so diesen Tipp gegeben hat. Interessant, das ist ein einmaliger Bonus gewesen. Ich werde das Gerät jetzt bis an mein Lebensende tragen, aber da wird nicht alle 14 Tage einen Bonus kriegen. Das war einmal. Und so sollte es nicht bei uns sein. Wenn Jesus Christus sagt, oder Johannes sagt, seid niemand etwas schuldig, als einander zu lieben, dann ist das fortwährend, ständig. Und ich sage, aha, jetzt bin ich getauft und jetzt mache ich einmal ein gutes Werk und dann hat sich's erledigt. Und dann brauche ich nichts mehr machen. Seid einander immer wieder schuldig. Denkt immer daran. Unser Lieben ist Antwort auf Gottes Liebe. Das ist ein Lernprozess. Das fällt uns nicht in den Schoß. Das muss ich auch sagen. Und es gibt dabei auch Enttäuschungen. Und zwar auch, ja, manchmal recht heftige Enttäuschungen. Ne? Dass Paulus zum Beispiel sagt, dass ertragt einander, vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch Christus euch vergeben hat. Und das geht ganz schnell. Und da müssen wir nicht mal an die Gemeinde hier denken, da denken wir an unsere Familie, also ich zumindest, an unsere Familie, an unser Zuhause. Wie schnell hast du irgendwo einen Punkt, wo du sagst, ertragt einander. Auch wenn du es nicht magst, ertragt einander. Das ist gar nicht so einfach. Im Gegenteil, man hat sich eher in der Wolle und ist auseinander. Also das erfahre ich also immer wieder. Und dann muss ich mich fragen, wenn ich so reagiere, erlebt das Gott auch mit mir? Er will mir Gutes tun und ich blocke ab. Und ich schmetter ihn einfach ab und sage, das interessiert mich nicht. Das mag ich nicht, was du da möchtest. Vielleicht gibt es auch Leute von uns, die sagen, ich bin doch so ein guter Mensch, das steht mir doch zu, dass Gott mir Gutes tut. Also ich erwarte das einfach, dass das klappt, dass das geht und dass ich in der Schule einen guten Abschluss habe und dass ich gute Freunde finde und einfach alle nett zu mir sind und keiner mich ärgert und ich über alles drüber stehe. Das sollte also mein Verhalten zu den Geliebten bestimmen. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen, nicht bloß so hier tröpfelweise zugeteilt vielleicht. Ne? 3 Tropfen früh und 3 Tropfen abends oder so. Ausgegossen in der Kanne mit einem Eimer in Menge, reichlich. Und davon dürfen wir leben. Und das ist etwas, wo wir unsere Schuldigkeit abarbeiten können. Ich habe jetzt ein Knöllchen mal gekriegt auf der Leipziger Straße. Passiert halt einfach, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Habe meine 30 Euro bezahlt. Und damit habe ich jetzt Ruhe. Erledigt. Das Amt schreibt mich nicht mehr an. Hat sich geklärt. So eine einmalige Sache. Und damit ist es gut. So soll es bei Gott nicht sein. Nicht so einmalig, gut, ich habe was falsch gemacht, da tue ich jetzt hier mal was Gutes und damit ist es gut. Und dann halte ich mich an die Regeln und da passiert nichts mehr. Dieses ständige, dieses Bewusstsein, diese ständige Herausforderung, das müssen wir uns einfach merken. Und diese Art ist uns nicht in den Schoß gelegt, das muss ich auch ehrlich sagen. Auch mir fällt das nicht so leicht. Aber es ist die Möglichkeit, Gott zu erfahren. Und deswegen ist mein Wunsch für uns alle, dass wir so Gott erleben können, dass wir ihm so begegnen können, dass er derjenige ist, der uns seine Liebe zuwendet, zugibt und aus der wir dann auch weitergeben können und leben können. Dass ich Liebe und Wertschätzung oder Achtung weitergeben kann untereinander an die Geschwister, einfach weil Gottes Geist, das lesen wir, haben wir auch gelesen, dass er in uns bleiben will, weil er uns von seinem Geist gegeben hat, weil sein Geist Platz in mir hat. Und nicht, weil ich irgendwie Punkte sammeln will, weil ich gut dastehen will, glänzen will. Ich möchte eigentlich mit diesem "Lasst uns einander lieben" verdeutlichen, dass Gottes Gegenwart in mir ist. Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns und dass er uns von seiner Liebe gegeben hat. Und nicht nur, dass wir es erkennen, sondern dass es andere auch erkennen. Das ist mein Wunsch, unser Wunsch für mich und für uns alle. Amen. Lasst uns jetzt noch ein Lied gemeinsam singen, bevor wir dann in die Feier des Abendmahls einsteigen. Christus ist das Licht der Welt. Das ist das Lied Nummer 518. Lied Nummer 518. Christus, das Licht der Welt. Welch ein Grund zur Freude.